Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Patt und Matt werden 50, das sind die Zeichentrickfiguren, die mit ihren eigenwilligen Heimwerkerkünsten immer Chaos anrichten. Auch dazu haben wir heute einen Beitrag und damit Ahoi und willkommen aus Prag. Mein Name ist Till Janzer. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit einem Rehabilitierungsverfahren vor Gericht. Es geht um kommunistisches Unrecht im Fall des sogenannten Wunders von Chihost. Und historisch geht es natürlich auch in unserem Geschichtskapitel zu, denn wir berichten anlässlich eines neuen Bildbandes über die Geschichte und Geschichten hinter den Elbebrücken von Ustinadlabem. Zunächst aber die neuesten Meldungen, heute von Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Am Mittwochabend wird auch in Tschechien die partielle Sonnenfinsternis zu beobachten sein. Sie hat ihren Höhepunkt hierzulande um 20.11 Uhr. Mehrere öffentliche Sternwarten werden das Ereignis verfolgen und übertragen es auf astro.cz. Bei einer Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond zwischen Erde und Sonne. Ihre komplette Verdunkelung ist am Mittwoch in Grönland, Island, Spanien sowie im Norden von Russland zu sehen. Die Europäische Kommission hat am Dienstag bekannt gegeben, dass an Tschechien gerade 897 Millionen Euro ausgezahlt worden sind. Es handelt sich um die sechste Ratenzahlung aus dem Aufbaufonds RRF. Dieser ist das finanzielle Herzstück des Programms Next Generation EU, das zur wirtschaftlichen Erholung der Mitgliedsländer nach der Corona-Pandemie aufgesetzt worden war. Insgesamt stehen Tschechien aus dem RRF-Fonds 8,67 Milliarden Euro zu. Diese Summe hat das Land aktuell zu 88% ausgeschöpft. Das Kreisgericht in Brünn hat gegen die Rechte von Tomasz Jerzykowski verstoßen, als ihm die Haftzeit wegen der Bitcoin-Affäre verlängert wurde. Dies konstatierte das tschechische Verfassungsgericht am Mittwoch und begründete, dass Jerzykowskis Verteidiger keine Möglichkeit zur Reaktion auf die Äußerung der Anklage gehabt habe. Mit dem Urteil hob das Verfassungsgericht die Haftverlängerung durch das Kreisgericht auf. Jerzykowski bleibt aber trotzdem im Gefängnis, da ein entsprechender Beschluss des Stadtgerichtes in Brünn weiter gilt. Der schon zuvor verurteilte Darknet-Händler Jerzykowski ist seit August 2025 in Vorbeugehaft, weil er in der Bitcoin-Affäre der Geldwäsche verdächtigt wird. Es besteht die Vermutung, dass seine Spende an das tschechische Justizministerium aus illegalen Geschäften stammte. Wegen der Affäre ist unter anderem auch der damalige Minister Pavel Blažek angeklagt. Auf der Letna-Ebene in Prag beginnt am Mittwoch wieder das internationale Festival des neuen Zirkus namens Letni Letna. Die Organisatoren laden zur gemeinsamen Beobachtung des Spiels der Himmelskörper, also der partiellen Sonnenfinsternis, ein. Deswegen gibt es keine spezielle Eröffnungsveranstaltung, sondern eine Opening-Fiesta mit DJ. Das Festival dauert bis zum 31. August. Neben den Vorführungen gegen Eintrittsgeld gibt es ein kostenloses Open-Air-Programm, Kinderbelustigung, tägliche Konzerte und ein reiches gastronomisches Angebot. Im vergangenen Jahr wurden bei Letni Letna insgesamt rund 65.000 Besucher gezählt. Die Fußballer von Sparta Prag haben am Dienstag im Rückspiel der dritten Qualifikationsrunde für die Champions League mit 0:3 bei Olympique Lyon verloren. Damit nimmt das Team von Trainer Brian Priske nicht an der Hauptrunde der Königsklasse teil, sondern wechselt direkt in die Europa League über. Beim Hinspiel der dritten Vorrunde hatte Sparta Prag zu Hause noch mit 2:1 gewonnen. Am Dienstag musste die Mannschaft in Lyon jedoch ab der 34. Minute ohne den disqualifizierten Verteidiger Adam Szewinski auskommen. Und zum Abschluss noch die Wetteraussichten. Am Donnerstag scheint in Tschechien überall die Sonne und die Tageshöchsttemperaturen erreichen 25 bis 30 Grad.
Vielen Dank für den Nachrichtenüberblick, Daniela. Nach 76 Jahren wurde ein Mann von einem Gericht in Tschechien rehabilitiert, der vom kommunistischen Regime inhaftiert worden war. Es handelte sich um einen Augenzeugen des sogenannten Wunders von Chihost. Martina Schneibergova fasst zusammen.
Der Fall des sogenannten Wunders von Chihost von 1949 hat nach Jahren wieder ein Gericht beschäftigt. Das Kreisgericht in Hradec-Králové rehabilitierte am Dienstag Václav Trtík. Er war Mitglied der Pfarrgemeinde von Čihošť und Augenzeuge des Ereignisses, das sich im Dezember 1949 in der dortigen Kirche abgespielt haben soll. Laut dem Gericht wurde Trtík 1950, nachdem Pfarrer Josef Tofa verhaftet worden war, gesetzwidrig inhaftiert. Der ehemalige Helfer des Pfarrers Trtík starb zwar 2007, doch seine Tochter Marie Wawříčková bemühte sich um seine Rehabilitierung. Laut ihrem Anwalt Lubomír Müller musste Trtík mehrere Wochen lang gesetzwidrig in Haft verbringen. Der Anwalt dazu:
Státní bezpečnost po zatčení Toufara, když se nechtěl přiznat, tak...
Der kommunistische Geheimdienst STB suchte nach Zeugen, als sich Tofa weigerte, ein Geständnis abzulegen. Die Zeugen sollten diesbezüglich aussagen und konnten mitangeklagt werden.
Das Kreisgericht entschied nun, dass Trtík den Anspruch darauf hat, rehabilitiert zu werden. Dabei stützte er sich auf mehrere Dokumente, vor allem auf eine Familienchronik. Diese schildert unter anderem Trtíks Inhaftierung und die Verhöre sowie die Tatsache, dass das Regime einen Mithäftling aus der Zeit seiner Haft an ihn ansetzte. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Staatsanwalt František Jedlička erbat sich Bedenkzeit, um zu entscheiden, ob er Beschwerde gegen das Gerichtsurteil anlegen wird. Ihm zufolge gibt es in jedem Fall wenige Beweise.
V podstatě pouze jeden dobový dokument a
Im Grunde genommen handelt es sich um ein historisches Dokument und zwei Urkunden, die aus einer Familienchronik stammen. Das ist nicht viel.
Das Gericht bewertete die Beweisstücke jedoch anders. Es berief sich zudem auf Entscheidungen des Verfassungsgerichts, wonach in vergleichbaren Fällen zugunsten von Personen entschieden werden müsse, die durch das kommunistische Regime geschädigt wurden. Anwalt Lubomír Müller hält das Gerichtsurteil für wichtig.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Herr Trtík moralisch rehabilitiert wird, da bislang keine staatliche Stelle erklärt hat, seine Inhaftierung sei ungerecht gewesen.
Sowohl Pfarrer Tofa als auch Trtík gerieten ins Visier der Staatssicherheit, nachdem sich am 11. Dezember bei einem Gottesdienst in der Kirche in Čihošť angeblich das Kreuz auf dem Altar bewegt hatte. Die Kommunisten bezeichneten dies als Betrug und nutzten den Vorfall zum Angriff gegen die Kirche. Tofa selbst starb am 25. Februar 1950 an den Folgen von brutalen Folterungen. Die Entscheidung des Gerichts vom Dienstag kann theoretisch den Weg zur Rehabilitierung weiterer Personen öffnen, die mit dem Wunder von Čihošť verbunden sind. Lubomír Müller zufolge handelt es sich mindestens um 6 Menschen. Bei einigen von ihnen fehlen jedoch laut dem Anwalt nahe Verwandte, die den Antrag auf eine Rehabilitierung stellen könnten.
Wenn diese beiden Zeichentrickfiguren etwas in die Hand nehmen, dann geht es mit Sicherheit daneben. Patt und Matt. Sie sind nun 50 Jahre alt geworden, aber keineswegs geschickter. Patt und Matt wollen zum Beispiel ein großes Bild aufhängen. Doch als Problem erweist sich bereits, dieses durch die Wohnungstür zu bekommen. In der Folge zeigt sich, welche Verwüstungen man mit Hammer, Säge, Bohrer und Leiter anrichten kann. Seit genau 50 Jahren sind die beiden ungeschickten Heimwerker mit solchen Situationen konfrontiert. Die beiden stummen Helden des Chaos waren erstmals am 12. August 1976 in einem Kurzfilm zu sehen. Gedreht wurde er von Lubomír Beneš. An den Figuren arbeitete auch der Zeichner und Karikaturist Wladimír Jiránek mit. Für seine Ohren seien Patt und Matt überhaupt nicht stumm, sagte er in einer Doku des tschechischen Fernsehens aus dem Jahr 1993.
Mit diesen Figuren ist es so, wenn ich sie aufschimpfe, entsteht ein Dialog. Nur der Außenstehende hört das nicht. Dann antworten sie mir und wir einigen uns auf einen annehmbaren Kompromiss für beide Seiten.
Die Inspiration für Pat und Matt waren angeblich Beneschs frühere humoristische Zeichnungen über Heimwerker. Der darauf basierende Kurzfilm von 1976 hatte Erfolg bei den Zuschauern. Und so entstand 3 Jahre später eine Fernsehserie mit dem Titel Aieto und fertig. Erst 1989 bekamen die beiden Figuren ihre heutigen Namen. Pat Amat hieß dann auch die neue Serie mit ihnen. Mit der Namensgebung wollte man angeblich den Verkauf ins Ausland ankurbeln. Und tatsächlich wurden die beiden Figuren auch außerhalb der Tschechoslowakei sehr beliebt. Etwa in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen, aber auch weit entfernt in Brasilien und ebenfalls im Iran. Marek Beneš ist der Sohn des Schöpfers von Pat und Matt. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1995 trat er in dessen Fußstapfen. Von ihm stammt auch der erste abendfüllende Film, der zum 40. Geburtstag der beiden Heimwerker erschien. Und damals sagte Marek Beneš in einem Interview für die Inlandssendung des Tschechischen Rundfunks:
Die Namen Pat und Matt sind sogar ins Persische eingeflossen, als Ausdruck für Ungeschicklichkeit. Man sagt also, jemand sei wie Pat und Matt. Die beiden sind dort populärer als die Tschechische Republik.
Pat ist übrigens der kleinere im gelben Pulli, Matt der größere im roten Pulli. Der Kopf von Matt entstand laut Marek Beneš so, dass sein Vater einfach Gips in ein leeres Hühnerei goss. Heutzutage hilft moderne Technik bei der Produktion neuer Folgen inklusive 3D-Druck. Und die Fans dürfen sich schon jetzt freuen. Im Herbst kehren die Chaos-Heimwerker zurück ins Kino. Konkret läuft in Tschechien am 8. Oktober ein neuer Film an mit dem Titel Pat a Mat zpátky na venkově, Pat und Matt zurück auf dem Land. Es ist übrigens schon der 4. lange Kinofilm von Marek Beneš mit diesen beiden Hauptfiguren. Und wer nicht bis in den Herbst warten möchte, der kann derzeit auch eine Ausstellung zu Pat und Matt besuchen. Sie ist im Regionalmuseum von Litomyšl zu sehen und zwar noch bis 30. August. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr. Sie haben weiter Radio Prag International eingeschaltet, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Die Brücken im nordböhmischen Ústí nad Labem oder auf Deutsch Aussig und die mit ihnen verbundenen dramatischen Schicksale sind das Thema eines tschechisch-deutschen Bildbandes, der vor kurzem erschienen ist. Er trägt den Titel Mosty Brücken. Mehr erfahren Sie im folgenden Kapitel aus der tschechischen Geschichte von Martina Schneibergova.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Das zweisprachige Buch über die Brücken in Aussig beschreibt nicht nur die Entstehung und die beeindruckenden Konstruktionen der Elbebrücken, sondern auch Geschichten, die mit ihnen zusammenhängen. Der Bildband Mosty Brücken knüpft an die gleichnamige Ausstellung an, die zuvor im Regionalmuseum in Ústí gezeigt wurde. Diese wurde von Martin Gesek kuratiert. Gesek ist zusammen mit seinem Team auch Autor des tschechisch-deutschen Bildbands über die Elbebrücken der nordböhmischen Kreisstadt. Das Buch wurde vor kurzem unter der Beneš-Brücke, die derzeit saniert wird, feierlich präsentiert. Warum gerade an diesem Ort? Martin Gesek dazu.
Wir haben nach einem passenden Veranstaltungsort für diesen Anlass gesucht. Und wo ließe sich das besser realisieren als genau an dem Ort, von dem das Buch handelt? Die Beneš-Brücke, die derzeit umfassend saniert wird und deren Konstruktion bloßgelegt wurde, erschien uns als eine höchst passende Kulisse.
Kresek hat sich seinen Worten zufolge erlaubt, zusammen mit seinem Team anlässlich der Buchpräsentation noch etwas Ungewöhnliches zu verwirklichen.
Wir haben die Rolle der Nieten in diesen Brückengeschichten hervorgehoben. Die meisten der historischen Stahlbrückenkonstruktionen sind genietet. Das Motiv der Nieten war das Motto der Ausstellung. Auf dem Einband des Buches findet sich auch dieses Nietenmotiv. Wir haben uns entschieden, den 3D-Effekt noch zu verstärken, indem wir den Bildband tatsächlich vernieten. Dazu haben wir Metallnieten genommen, die an den am Einband markierten Stellen vollständig hindurchgingen.
Im Fokus des Buchs stehen drei Elbebrücken, die aus drei Epochen stammen. Es wird zudem die Lage im damaligen Aussicht beschrieben, bevor die Brücken erbaut wurden. Martin Krsek erläutert.
In Ústí gab es eigentlich vier Brücken. Zudem haben wir die Fußgängerbrücke über die Schleusenkammern einbezogen, die beide Ufer miteinander verband. Diese ist auch ein Brückenbau.
Derzeit stehen drei Brücken in Ústí. Die erste, sogenannte Elbbrücke, wurde 1874 in der Stadt erbaut. Das obere Stockwerk trug Eisenbahngleise, das untere eine Fahrbahn und einen Fußweg. 1958 wurde sie wegen einer Modernisierung der Bahnstrecke durch eine neue Eisenbahnbrücke ersetzt. In seinem Buch beschreibt Krsek die Entstehungsgeschichte der Brücken, ihre Konstruktion sowie den Verlauf des Baus und das Einzigartige daran. Die Benesch-Brücke, die von den Aussiedlern Benescher genannt wird, wurde in den Jahren 1934 bis 1936 erbaut. Am neuesten ist die Marienbrücke, die in den Jahren 1994 bis 1998 entstand. Diese sei 1999 vom Europäischen Stahlverband als eines der schönsten Bauwerke der Welt im letzten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ausgezeichnet worden, erzählt Martin Krsek und merkt an.
Alle diese Brücken sind einzigartige Bauwerke. Die Benesch-Brücke war beispielsweise zu ihrer Zeit die Brücke mit der größten Bogenspannweite in der Tschechoslowakei. Deshalb verdienen die Bauwerke eine ausführlichere technische Beschreibung. Uns hat jedoch auch die Perspektive individueller Schicksale interessiert. Wir haben eine Reihe von Geschichten gewissermaßen auf die Brücken projiziert.
So wird im Buch beispielsweise bei der ursprünglichen Eisenbahnbrücke daran erinnert, dass früher Maut auf den Brücken bezahlt wurde. Der Experte:
Im Alltag stellte das vor allem für Menschen aus niedrigeren sozioökonomischen Schichten eine hohe finanzielle Belastung dar. Es liegt ein Bericht über ein dramatisches Ereignis von 1910 vor. Damals fand auf der Brücke eine Demonstration gegen die Mauterhebung statt. Die Lage war so angespannt, dass eine Polizeikette aufgeboten wurde, mit auf die Demonstranten gerichteten Gewehren und Bajonetten. Den örtlichen Persönlichkeiten ist es zu verdanken, dass sich die Lage beruhigte, nicht eskalierte und dass es zu keinen schweren Verletzungen kam.
Mit der Benesch-Brücke sind gleich einige dramatische Ereignisse verbunden. Zuerst habe sie als ein Symbol für die Zusammenarbeit der Tschechen und der Deutschen gegolten, sagt Martin Krsek.
Diese war ein Ergebnis der Zusammenarbeit der tschechischen und deutschen Kommunalpolitiker. Die Stadt wurde damals von deutschen Sozialdemokraten geleitet. Der damalige Bürgermeister, der Sozialdemokrat Leopold Pölzl, benannte die Brücke als Akt der Versöhnung nach dem tschechoslowakischen Staatsoberhaupt Edvard Beneš. Der Bürgermeister ahnte damals nicht, was für eine traurige Rolle Beneš in der weiteren Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen spielen würde.
Der sozialdemokratische Politiker Leopold Pölzl starb 1944 in einem Krankenhaus in Aussicht. Sein Tod geht auf das Konto nationalsozialistischer Ärzte. Diese leisteten ihm laut Zeitzeugenaussagen keine medizinische Hilfe, als er sie brauchte. Die Benesch-Brücke war dann nach dem Krieg am 31. Juli 1945 Schauplatz eines der grausamsten Massaker an den Sudetendeutschen. Martin Krasek.
Auf der Brücke spielte sich am helllichten Tag der brutalste Teil eines Lynchmordes ab. Ein gewalttätiger Mob warf Menschen, die mit einer weißen Armbinde gekennzeichnet waren, von der Brücke in die Elbe. Einige Menschen starben gleich, andere überlebten die Attacke. Als die Gewalt weiter eskalierte, wurden auch sie ermordet. Das Massaker war Ergebnis einer dramatischen Ereigniskette. Der Auslöser war eine Explosion im Munitionslager von Krasne Brzezno. Dabei kamen 20 Menschen ums Leben. Den besten Blick auf den Brand hatte man von der Brücke aus. Die Menschenmenge gab sofort den Deutschen die Schuld.
Öl ins Feuer goss ein fanatischer Nazi, der auf den Brückenbogen kletterte und zu skandieren begann, das Dritte Reich sei noch nicht gefallen. Die Menge warf ihn in die Elbe. In der auf der Brücke und der Umgebung versammelten Menschenmenge sei Hass gegen alle vorbeikommende Deutsche aufgeflammt, sagt Martin Krasek.
Leider wurde dieser Hass von den Sicherheitskräften und der Armee, weder von der tschechoslowakischen noch von der sowjetischen, nicht eingedämmt. Die sogenannten Revolutionsgarden unterstützten die Gewalt sogar. Die Passanten wurden von der Brücke geworfen oder auf der Straße totgeschlagen. Das war wahnsinnig. Viele Tschechen versuchten, die Deutschen zu schützen. Es war gerade der Zeitpunkt, als die Schichten in den Fabriken wechselten. Zeugen berichten, wie die mit weißen Armbinden gekennzeichneten Deutschen über die Brücke gingen, praktisch in den Tod. Es gab tschechische Bewohner der Stadt ohne hasserfüllte oder nationalistische Gesinnung, die die Deutschen davon abhielten, zur Brücke zu gehen. Auch ein disziplinierter Teil der Armee riet ihnen, die Brücke zu meiden, wo sich die Grausamkeiten abspielten. Dieses Ereignis vom Juli 1945 ist am engsten mit der Brücke verbunden.
Die Täter wurden, wie Martin Krasek ergänzend sagt, nie zur Rechenschaft gezogen. Der Historiker erinnert noch an ein weiteres Ereignis, das sich auf der Benesch-Brücke abspielte. Jedoch 1968, am Tag des Einmarsches der Truppen des Warschau-Paktes in die Tschechoslowakei.
Während der Ausstellung über die Brücken von Usti meldete sich ein Zeitzeuge, der genau am 21. August 1968 auf den Bogen der Brücke geklettert war. In jenem Augenblick, als die sowjetischen Militärfahrzeuge darunter vorbeifuhren. Ihm war damals ein großer, fünfzackiger Stern ins Auge gefallen, der bei verschiedenen kommunistischen Jubiläen über der Brücke leuchtete. Es gelang ihm, die Schrauben zu lösen und der Stern fiel herunter, überschlug sich über das Geländer und fiel in die Elbe.
Der Mann emigrierte bald danach nach Deutschland. Dort lebt er bis heute, aber besucht oft seine Geburtsstadt Ústí nad Labem. Auf die erste Brücke über die Elbe mussten die Bewohner von Ústí lange warten, denn diese wurde erst 1874 erbaut. Der Bildband beginnt mit dem Kapitel über die Zeit der Bezmostí, also der brückenlosen Zeit. In dieser waren die Bewohner an beiden Ufern auf den Fährverkehr angewiesen. Martin Krasek.
Mit den Elbefähren sind zwei außergewöhnliche Geschichten verbunden. Eine davon ist tragisch. 1732 kam es auf dem Fluss zum größten Schiffsunglück in der tschechischen Geschichte. Ein überlastetes Schiff, an dessen Bord Pilgerwaren sank. Fast 60 Menschen kamen damals ums Leben. Die Strömung war sehr stark und die Elbe noch wild. Aus der Zeit des brückenlosen Ústí stammt jedoch auch eine schöne Geschichte. Damals entstand eines der berühmtesten deutschen Gemälde der Romantik, die Überfahrt am Schreckenstein. Ludwig Richter malte es 1837.
Der Bildband dokumentiert nicht nur die Geschichte der Brücken in Ústí, sondern auch die Entstehung der Ausstellung über die Brücken, die im Regionalmuseum gezeigt wurde.
Ta výstava byla pro nás mimořádná, taky mimořádně těžká, protože jsme...
Die Ausstellung war für uns außergewöhnlich, aber auch außerordentlich schwer, denn wir haben unter anderem verhältnismäßig große Brückenteile im Museum gezeigt. Sie wogen rund eine halbe Tonne. Von der Benesch-Brücke haben wir beispielsweise während ihrer Sanierung historische Teile der genieteten Konstruktion aufbewahrt, die für den Schrott bestimmt waren. Wir haben sie zerschnitten und in der Ausstellung installiert. Gleichzeitig haben wir aus der Elbe ein Pfeilerstück von der ältesten Eisenbahnbrücke von 1874 geborgen. Beim Transport ins Museum half uns sogar die Feuerwehr.
Der Bildband ist dank seiner speziellen grafischen Gestaltung ein Hingucker. Martin Gössing und sein Team haben das Buch daher beim Internationalen Dokumentarfilmfestival in Jihlava zum Wettbewerb um das schönste Dokumentarbuch des Jahres angemeldet.
Jsme potěšeni tedy, že vlastně postoupila do užšího výběru 30.
Uns freut sehr, dass der Bildband in die engere Auswahl von 30 Büchern aufgenommen wurde. Im September wird entschieden, ob sich das Buch als Dokumentarwerk besonders hervorhebt und womöglich eine Auszeichnung bekommt.
Třeba nějakou cenu, jo.
Der tschechisch-deutsche Bildband Moste Brücken wurde vom Regionalmuseum in Ústí nad Labem herausgegeben. Außer vielen historischen Fotografien enthält er auch Kopien der von den Architekten gezeichneten Entwürfe der Brücken. Der Band hat 199 Seiten und kostet im Museumsshop 450 Kronen. Und das war's für heute von uns. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.